Doppelveranstaltung, wie Sie heute erleben, unter dem Titel Weihnachten heute. Und wir konnten Ihnen ja schon Weihnachten heute auch live am Stephansplatz bieten, durch den Weihnachtsmarkt, Adventmarkt, Wintermarkt, was immer das ist, der schon ab 15.11. hier begonnen hat. Sie haben vielleicht in der Roten Turmstraße die schöne Weihnachtsbeleuchtung gesehen. Man weiß nicht genau, ist es japanische Tourismuswerbung oder sind es übergroße Paradeiser, wobei letztere ja dann doch ein Hinweis auf das Paradies wären. Ja, also der Kontext ist sehr weihnachtlich, unter Anführungszeichen. Im Ausschreibungstext haben Sie dann gelesen, dass Weihnachten sich auch nicht in der Idylle von Bethlehem erschöpft. Auch wenn es schon viel ist, wenn Familien zu Weihnachten die Texte lesen. Weihnachten ist keine Idylle. Es geht um die Menschwerdung Gottes, um das Eingehen Gottes in die Wirklichkeit, in die durchaus konfliktive, abgründige Wirklichkeit unserer Welt. Und um dieses Geheimnis von Weihnachten soll es heute in zwei Durchgängen gehen, in zwei theologischen Betrachtungen. Also Sie erhalten heute jetzt keinen hochwissenschaftlichen Vortrag, wenn ich das sagen kann, sondern eine theologische Betrachtung, die aber sehr gehaltvoll, dogmatisch gehaltvoll ist und eben ins Geheimnis einführen wird. Die erste ist zur Menschwerdung Gottes im Licht des Ignatius von Loyola und der Dreifaltigkeitsikone von Rubeljow. Und die zweite Betrachtung dann Gottes Karriere nach unten im Anschluss an Sören Kierkegaard und Meister Eckhart. Ja, ich sage jetzt schon, es wird jeweils etwa eine Stunde dauern, dass wir dann nach dem Vortrag jetzt nicht sofort in die Diskussion stürzen, sondern wirklich so mal 2 Minuten vielleicht Stille auch halten noch, um das nachklingen zu lassen und dass dann noch auch Fragen natürlich Raum haben sollen. Und es gibt in der Pause auch die Möglichkeit, den Kerzenmarkt da hinten zu frequentieren. Ich sage dann nachher noch was dazu. Ja, zum Referent des heutigen Abends, Professor Gisbert Gräßhacke. Er ist ja kein Unbekannter im Kontext der Akademie am Dom und der theologischen Kurse. Ich glaube, es sind jetzt 6 oder 7 Jahre, in denen Sie jährlich hier referiert haben zu wichtigen Themen und heute eben dieses ungewöhnliche Setting mit theologischen Betrachtungen. Gisbert Gräßhacke war von 1974 bis 1985 Professor für Dogmatik hier in Wien. Ich hatte das Glück, noch sein letztes Jahr hier auch theologisch mitzubekommen als Student. Er war dann bis 1999 in Freiburg im Breisgau und zwischen 1998 und 2006 ständiger Gastprofessor an der Gregorianer. Das heißt, Lebensorte waren Wien, Freiburg, Rom. Mittlerweile ist es nur mehr Wien und Freiburg. Theologische Schwerpunkte sind Eschatologie, Gnadenlehre und Trinitätslehre. Damit verbunden auch die Lehre von der Kirche. Und die Trinitätslehre wird heute eben auch eine Rolle spielen. Herr Professor Gräßhacke, ich freue mich auf die beiden Betrachtungen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die gerade begonnene Adventszeit versteht sich ursprünglich als Vorbereitungszeit auf eines der höchsten christlichen Feste, eben auf Weihnachten. Aber was ist in unseren Tagen aus dieser Vorbereitungszeit geworden? Überall, wohin man zurzeit kommt, begegnet einem weihnachtliches Tingeltangel. In den Geschäften und Supermärkten vermischen sich werbewirksame Weihnachtsmusik bis zur Unerträglichkeit mit dem Hochbetrieb elektronischer Kassen. Kaufmännisches Motto: süßer die Kassen nie klingen als zu der Weihnachtszeit. Draußen im Lichtglanz der weihnachtlichen Straßenbeleuchtung findet sich auch die Krippe. Diese aber längst eingeordnet neben Szenen von Hänsel und Gretel, Rotkäppchen und Schneewittchen. Weihnachtszeit ist Märchenzeit. Das religiöse Ereignis Weihnachten ist zum Märchen degradiert worden. Vor einiger Zeit erzählte mir Andreas Knapp, den vielleicht einige dem Namen nach kennen, kleiner Bruder, der ja auch sehr ansehnliche Lyrik veröffentlicht hat. Er lebt in Freiburg, in Leipzig, der wohl atheistischsten Stadt Deutschlands. Und er erzählte mir, in Leipzig gibt es, ich habe es vergessen, am Hauptbahnhof oder auf dem Platz, am Hauptplatz, eine fast überlebensgroße Krippe. Als er da mal vorbeiging, hörte er, wie ein Kind seine Mutter fragte und auf Maria und Josef deutete und fragte, wer ist das? Die Mutter antwortete, das sind die Eltern des Osterhasen. Weihnachten ist Märchenzeit geworden. Die meisten Menschen hasten hinterher, die Gesichter gestresst, die Taschen hochgefüllt, keine Zeit zum Stehenbleiben und zum Gespräch miteinander. Abends am Fernsehen konsumiert man dann die gewohnten Bilder, Kriege und Konflikte hier, Naturkatastrophen dort, Menschen auf der Flucht, Kinder, die verhungern und so weiter und so weiter. So, in diesem Kontext gilt es, als Christ Weihnachten zu feiern. Geht das überhaupt? Müssen wir uns dafür nicht ein Stück zurückziehen, Fenster und Türen unserer Wohnung und unseres Herzens schließen, um uns auf das zu besinnen, was damals geschah? Gott wurde Mensch. Ist bei all dem Trubel der Rückzug ins Innere also die einzige Möglichkeit, noch seriös und wahrhaft religiös Weihnachten zu feiern? Nein, ganz und gar nicht, im Gegenteil. Kein Rückzug aus der Welt, sondern entschiedenes Zugehen auf die Welt. Das ist die Quintessenz von Weihnachten. So legt es uns zum Beispiel der heilige Ignatius von Loyola nahe, wenn er in seinem epochemachenden Exerzitienbüchlein sehr überraschende Anweisungen dazu gibt, wie man auf rechte Weise die Menschwerdung Gottes im Gebet betrachten und im Denken reflektieren soll. Da heißt es, bevor wir uns der Menschwerdung Gottes zuwenden, sollen wir zunächst zusehen, wie es in der Welt aussieht. In der Welt, wie sie hier und heute ganz konkret ist. Und zwar sollen wir, so Ignatius wörtlich, die Menschen betrachten, die es auf dem Angesicht der Erde in so großer Verschiedenheit des Seins wie des Verhaltens gibt. Die einen weiß, die anderen schwarz, die einen in Frieden, die anderen im Krieg, die einen weinend, die anderen lachend, die einen gesund, die anderen krank, die einen, die geboren werden und die anderen, die sterben. Ignatius nennt hier jeweils Gegensatzpaare von Menschen, wohl um auf diese Weise die ganze Zerrissenheit und Desintegration der Wirklichkeit hervorzuheben. Die Welt ist keine harmonische Einheit. Differenzen, Spaltungen und Trennungen bestimmen das Verhalten der Menschen zueinander. Und das wird dann noch im weiteren Fortgang des ignatianischen Textes unterstrichen. Wir sollen, so fährt er fort, in der Meditation hören, was die Menschen auf dem Angesicht der Erde miteinander sprechen, wie sie schwören und lästern. Das heißt, wie sie sowohl Unheiliges reden, wie auch andere durch ihr Gerede schlecht machen. Und schließlich gilt es, wie Ignatius schreibt, zu sehen, was die Personen auf dem Angesicht der Erde tun, wie sie etwa einander verletzen und verwunden, wie sie töten und sich selbst zugrunde richten. Das also soll nach Ignatius am Beginn jeder Betrachtung und allen Nachdenkens über die Menschwerdung stehen. Das bewusste Wahrnehmen der Welt, wie sie nun einmal ist. Um also den rechten Zugang zum Glauben an die Menschwerdung Gottes zu gewinnen, dürfen wir gerade nicht die Türen der Wohnung und des Herzens schließen. Darf kein Rückzug stattfinden in eine kuschelige Privatsphäre. darf es auch kein betuliches Verharmlosen des Schrecklichen oder auch des Faszinierenden der Welt geben. Und wäre es auch nur für ein paar heimelige Weihnachtstage. Nein, die Menschwerdung Gottes verstehen wir nur, wenn wir die Welt so realistisch wie nur irgend möglich mit unserem Sinnen und Denken wahrnehmen. Warum muss das am Anfang stehen? Aus zwei Gründen. Erstens gilt es, in aller nur denkbaren Erfahrungsträchtigkeit zu ermessen, was das heißt, Gott wird Mensch. Gott wird ein Stück dieser Welt. Diese Welt nimmt er als seine eigene Welt an. Diese Welt, keine heile Welt, keine erträumte, keine vergangene, keine unwirkliche, sondern diese Welt des Weihnachtstingeltangels, der sozialen Kälte, der menschlichen Konflikte, der Kriege, des Hungers. Diese Welt nimmt Gott als seine Welt an. Und zweitens muss der Blick auf diese Welt gerichtet werden, weil nur so klar wird, dass die Menschwerdung kein bloßes Ereignis der Vergangenheit ist, das vor mehr als 2000 Jahren geschah und das wir zu Weihnachten nur ins Gedächtnis zurückrufen. Nein, Menschwerdung Gottes ist seither ein ständiges Jetzt, ein nicht abreißendes Hier und Heute. Gott nimmt auch in diesem Augenblick unsere Welt an. Meine Welt heute ist seine Welt. Die nimmt er zu eigen an. In sie geht er ein als Herr, Freund und Bruder. Menschwerdung ist nicht Vergangenheit. Darum der Blick auf die Welt hier und heute. Das muss am Anfang stehen. Aber dann geht Ignatius noch einen Schritt weiter. Wir sollen, so schreibt er, auf die göttlichen Personen blicken, also auf die drei Personen des dreieinen Gottes. Und wir sollen sie, so heißt es wörtlich, gleichsam auf ihrem königlichen Sitz oder Thron ihrer göttlichen Majestät sehen und erwägen, wie sie auf das ganze Erdenrund und alle Völker schauen. Wie diese in so großer Blindheit sind, wie sie sterben und zur Hölle hinabsteigen und wie sie, die göttlichen Personen, die heiligste Menschwerdung erwirken. Dieser für Ignatius zweite Blick auf den trinitarischen Gott, dieses Erwägen der Menschwerdung gewissermaßen aus der Sicht Gottes, wollen wir jetzt gemeinsam tun, indem wir die bekannte Rubeljow-Ikone und zwei ihrer Varianten betrachten. Zunächst zu diesem Ikonentyp einige sachliche Informationen. Im Buch Genesis, Kapitel 19, wird berichtet, dass Abraham bei den Eichen von Mamre einen Besuch erhielt. Der Anfang des Textes lautet so: In jenen Tagen erschien der Herr, Jahwe, bei den Eichen von Mamre dem Abraham. Abraham blickte auf und sah vor sich drei Männer stehen. Als er sie sah, lief er ihnen vom Zelteingang aus entgegen, warf sich zur Erde nieder und sagte: Mein Herr. Sie haben es gehört, in dieser Perikope ist, sozusagen in ein und demselben Atemzug, die Rede von drei Männern, die aber dann wiederum als ein Mann gekennzeichnet werden. Insofern ist der Herr, Jahwe ist, der da erscheint und der von Abraham als mein Herr angesprochen wird. Deshalb hat dieser Text für nahezu alle Kirchenväter und Theologen des Altertums und Mittelalters bis noch hin zu Luther über den unmittelbaren Textsinn hinaus eine tiefere geistliche Bedeutung. Für sie leuchtet darin etwas vom Geheimnis des einen Gottes in den drei Personen auf. Stehe ich Ihnen im Wege, sondern setze ich mich. Geht es so? Vor allem die byzantinische Kunst, am eindringlichsten in ihrer russischen Ausprägung, griff diesen symbolhaften Sinn für ihre bildhafte Darstellung des trinitarischen Gottes auf, indem sie eben einen besonderen Ikonentyp schuf. Diese Verbildlichung will nicht etwa den dreieinen Gott darstellen, wie er ist, sondern sie will nur ein Zeichen für diesen trinitarischen Gott setzen. Ihren Kulminationspunkt findet diese Darstellungsweise in der weithin bekannten Ikone von Andrei Rubeljow, 1360 bis 1430. Sie wurde um 1410 für das Dreifaltigkeitskloster in Sergiew-Posad gemalt und befindet sich heute in der Moskauer Tretjakow-Galerie. Diese Ikone wurde nicht nur zur kanonischen Norm aller russischen Trinitätsdarstellungen. Ihre künstlerische und theologische Stimmigkeit gilt manchen geradezu als ästhetischen Beweis für die Trinität. Zitat: Es gibt die Dreifaltigkeit Rubeljows, folglich gibt es Gott. So lautet ein Wort des berühmten russischen Religionsphilosophen, Mathematikers, Physikers und Dichters Pawel Florenskis, 1882 bis 1937. Betrachten wir nun gemeinsam diese Ikone und versuchen wir dabei, sie als Menschwerdungsikone zu verstehen. Wir sehen die um den Tisch sitzenden drei Engel, die Gäste Abrahams aus der eben zitierten Perikope. Diese Engel symbolisieren die drei unterschiedenen göttlichen Personen. Sie stehen zeichenhaft für sie. Die Gleichheit der Personen kommt durch die gleiche Kleidung und den gleichen Gestus des Herrschens, also Thron, Zepter und so weiter, zum Ausdruck. Ihre Einheit, also die Einheit des einen und einzigen Gottes, wird dargestellt als der eine Lebenskreis, in dem die drei sich gegenseitig anblicken. Das heißt, sich in ihren wechselseitigen Beziehungen das eine göttliche Leben vermitteln. Mit anderen Worten, die Einheit Gottes wird hier verbildlicht als Realisierung von Gemeinschaft, als Geschehen der Communio, des gemeinsamen Lebens. Schauen wir nun auf die einzelnen Personen. Ihre Zuordnung ist nicht unumstritten. So werden Sie in der Literatur alle nur denkbaren Interpretationen finden. Aber ich glaube, dass der Kommentar, den ich gebe, am ehesten den Absichten des Künstlers entspricht. Beginnen wir mit der Gestalt, welche die Mitte des Bildes ausmacht, Zentrum. Es ist nach meinem Verständnis der Heilige Geist, der gewissermaßen die Zusammenfassung der Trinität ist. Wenn man ihn anblickt, kann man sozusagen nicht bei ihm verweilen, man muss nur auf sein Gesicht schauen, dann gerät man sofort in eine Bewegung, nämlich sein geneigtes Haupt und sein auf die linke Gestalt gerichteter Blick weisen auf den Vater hin, links. Dieser wiederum blickt weniger geneigt, ist ja der Vater, sowohl auf ihn zurück, wie vor allem auf die rechte Gestalt, den Sohn. Diese Engelsgestalt ist daran als Sohn kenntlich gemacht, dass bei ihm als einzigem der Herrscherstab nicht aufrecht steht und allein von der Hand getragen wird, wie bei allen anderen Personen, sondern dass er wie das Holz des Kreuzes auf der Schulter liegt. Der Einzige, der den Kreuzesstab auf der Schulter hat. Und weiter bildet der Stab mit der markanten Linie der Stola ein Chi, das man entweder als Kreuz verstehen kann, oder besser noch, ein Chi, den griechischen Anfangsbuchstaben von Christus. Ich meine, der Kreuzesstab und die Stola. Auch nur bei dieser Figur. Dass das nicht etwa Zufall ist, sondern wesentlich für diese Darstellungsart, sieht man einer anderen, relativ neuen Fassung dieses Bildtypos aus einer Ikonenmalschule der kleinen Schwestern von Bethlehem. Das ist eine Variante des Kartäuserorts. Wir sehen hier besser noch als auf dem wegen des Alters der ursprünglichen Ikone nicht so deutlich im Vorbild den Herrscherstab als Kreuzesstab auf der Schulter Christi, der einzige wieder auf der Schulter. Ebenso das Chi, den Anfangsbuchstaben für Christus. Bleiben wir bei dieser modernen Darstellung. Christus also wird vom Vater angeschaut. Und er wiederum richtet Haupt und Auge auf den Vater zurück. In dieser kreisenden Bewegung bringt die Ikone zunächst einmal, was ich eben schon sagte, die kommuniale Einheit des trinitarischen Gottes zum Ausdruck, in der sich die einzelnen Personen das eine göttliche Leben vermitteln. Aber, und das ist nun entscheidend, dieses pulsierend kreisende göttliche Leben steht nicht in sich selbst, erschöpft sich nicht in sich selbst, es bewegt sich vielmehr um ein Zentrum, nämlich um einen Opferaltar. Deutlich erkennbar am Hohlraum für die Reliquien unter dem Kelch. Allerdings kann man das Viereck dieser Altaröffnung auch als Geviert, das heißt als Symbol des Kosmos, verstehen. So würde noch mehr unterstrichen, dass der Altar für den ganzen Kosmos, die ganze Welt steht. Auf dem Altar ein Kelch, in welchem das geopferte Lamm ruht. Das sieht man hier nicht, das sieht man auf der anderen Ikone besser. Was mit all dem gemeint ist, unterstreicht die Situation des Bildes, denn offenbar darin sind sich die allermeisten Interpreten dieser Ikone einig. Es handelt sich hier um eine Gesprächssituation, in der sich die drei Gestalten befinden. Genauerhin geht es um die Beschlussfassung Gottes, um seinen Ratschluss zur Sendung des Sohnes in die Welt. Der Vater richtet an den Sohn die Frage, die am Anfang des Jesaja-Buches an den Propheten gerichtet wird. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und diese Frage Gottes an den Propheten Jesaja wird schon vom Kirchenlehrer Athanasius übertragen auf die Sendung des Sohnes Gottes zur Menschwerdung. Auf diese Frage, wen soll ich senden? Eine Frage, die noch durch die auf den Kelch hinweisende Handbewegung des Vaters, die rechte Hand, unterstrichen wird, antwortet der Sohn, wie wir sehen, mit der Haltung radikalen Gehorsams. Seine Hand liegt hingebungsvoll auf dem Altar und nähert sich gewissermaßen dem Kelch. Ihr Gestus bekundet die äußerste Bereitschaft, sich gewissermaßen jederzeit greifen und ergreifen zu lassen. Ebenso, ja noch mehr, drückt die Neigung des Hauptes bedingungslose Zustimmung aus. Am meisten geneigt. Kurz, alles an dieser Sohnesgestalt zeigt seine Bereitschaft, dem Willen des Vaters zu entsprechen und den Dienst der uns erlösenden Menschwerdung auf sich zu nehmen. An diesem Gespräch zwischen Vater und Sohn ist der Heilige Geist nicht unbeteiligt. Er steht sozusagen über deren Dialog und bekräftigt das, was dort geschieht, durch seine konsekratorische Handbewegung. Denn genau das ist der Gestus, den wir beim Heiligen Geist sehen. Es ist der gleiche Gestus, den der Priester bei der eucharistischen Wandlung ausführt und der für die orthodoxe Theologie sogar das eigentlich Entscheidende ist. In der orthodoxen Tradition kommt es nicht so sehr auf das Sprechen der Wandlungsworte an, sondern auf die konsekratorische Epiklese, das heißt auf die Anrufung des Geistes, der das Werk der Erlösung vollendet. Das ist das Entscheidende, nicht die Wandlungsorte. In Klammern nur, vor einigen Jahren wurden bekannt und wurde darüber diskutiert, dass es in der ostsyrischen Kirche sogar eucharistische Hochgebete, also Kanones, gibt, ohne den Einsetzungsbericht. Das heißt, ohne die Wandlungsworte. Und dennoch wurden und werden diese Hochgebete auch von der katholischen Kirche als gültig anerkannt. Das hat vor allem der Papst Benedikt noch massiv durchgesetzt. Also nochmals, in der Orthodoxie kommt es vor allem anderen auf die konsekratorische Epiklese, Anrufung des Geistes an. Und genau das ist der Gestus der mittleren Person. So sehen wir, alle drei göttlichen Personen sind an der Menschwerdung beteiligt. Der Vater sendet, der Sohn antwortet und führt das Werk aus und der Geist bekräftigt und vollendet das gemeinsame Tun. So bestätigt sich, was ich vorhin schon sagte, das pulsierend kreisende Leben des dreieinen Gottes steht nicht in sich selbst, erschöpft sich nicht in sich selbst, genügt nicht sich selbst. Es bewegt sich vielmehr um ein Zentrum, um den zu erlösenden Kosmos, also um uns. Durch den Ratschluss Gottes zur Menschwerdung sind wir, Welt und Geschichte, die ganze Menschheit und jeder Einzelne, eingetragen, eingeschrieben in das Leben Gottes selbst. Wir stehen nicht mehr Gott gegenüber, haben nicht mehr unseren Standort außerhalb von Gott, sondern jetzt gilt für uns das, was Paulus in der sogenannten Areopagrede sagt: in ihm, also in Gott, leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Der Altar, Zeichen der Erlösung, mit dem Kelch, Zeichen der Erlösung, das sind wir. Um uns bewegt sich das Leben Gottes, um unsere Erlösung. Von Gott her gesehen heißt das also, dass sein ganzes göttliches Leben sich um Welt und Geschichte und jeden Einzelnen bewegt. Die Throne der göttlichen Personen, die Zeichen ihrer Herrlichkeit, gehen bruchlos über in den Altar mit dem Kelch, in dessen Zeichen die Menschheit erlöst ist. Gewiss, man könnte sich diese künstlerische Darstellung des dreifaltigen göttlichen Lebens auch ohne Altar und Opferkelch vorstellen, sodass gewissermaßen die drei Personen in sich selber kreisen. Also denken Sie sich den Altar weg, nur die drei Personen. Natürlich wäre das möglich. Und theologisch wird man sagen müssen, wir können, ja wir müssen sogar sagen, dass Gott auch ohne Schöpfung der dreieine Gott ist. Und dass die Schöpfung sich allein seinem freien Willen verdankt und dieser seiner Freiheit entspringt. Aber nachdem Gott sich in Freiheit dazu entschieden hat, der Gott einer Schöpfung zu sein, ein Gott der Menschen zu sein, hat er sich eo ipso auch dazu entschieden, sich ganz und gar auf diese seine Schöpfung einzulassen, ja sich ihr ganz und gar in Liebe hinzugeben. Und deshalb zeigt diese Ikone zu Recht, das göttliche Leben bewegt sich um uns. Gott engagiert sich radikal für uns. So sehr, dass im Beschluss zur Schöpfung schon der Beschluss zur Menschwerdung, zur Erlösung durch den Gottessohn mitgegeben ist. Hans-Urs von Balthasar, der große Schweizer Theologe, hat das einmal sehr schön folgendermaßen formuliert. Er schreibt: Man muss einmal bedenken, was Gott der Schöpfer gewagt hat, wenn er freie Geschöpfe schuf, die ihm ins Angesicht widersprechen können. Soll er sie, wenn dies dann eintrifft, verdammen? Dann hat Gott das Weltspiel verloren. Soll er sie einfach begnaden? Dann hat er ihre Freiheit nicht ernst genommen, beziehungsweise sie gewaltsam überspielt. Wie also konnte Gott das Wagnis zur Schöpfung eingehen? Nur wenn von Anfang an der ewige Sohn sich als Bürge für die Sünder durch eine absolute Solidarität mit ihnen bis in die Gottverlassenheit hinein anbot. Nur dann kann diese entsetzliche Welt von Gott als sehr gut bezeichnet und ins Dasein gesetzt werden. Soweit Hans-Urs von Balthasar. Also im freien Beschluss Gottes zu einer Schöpfung ist schon a priori die Bereitschaft mitgegeben, ihren möglichen Freiheitsmissbrauch zu heilen, indem Gott sich selbst bis zum Letzten für diese Welt engagiert. Und eben das bringt die Rubljow-Ikone zum Ausdruck. In ihr greifen die Darstellung des inneren trinitarischen Lebens Gottes, also der Lebenskreis von Vater, Sohn und Geist, und sein Engagement in der Geschichte, theologisch formuliert, die immanente und die heilsgeschichtliche bzw. ökonomische Trinität ineinander. Seit der Schöpfung gibt es kein anderes inneres trinitarisches Leben mehr als jenes, in welches die ganze Welt mitten hineingenommen ist. Gott und Mensch sind durch die Menschwerdung Gottes eine unauflösliche Einheit eingegangen. Das will diese Ikone sagen. Gott und der Altar, eine Einheit. Allerdings hat diese Darstellungsweise auch Grenzen. Und die liegen wohl darin, dass hier jener doppelte Zugang zum Verstehen der Menschwerdung nicht beachtet ist, wie ihn Ignatius in seinen Weisungen, die wir am Beginn unserer Überlegungen angeführt haben, vorsieht. Wir sollen, Sie erinnern sich, für das Verstehen der Menschwerdung eben nicht nur die göttlichen Personen hören, sehen und betrachten, sondern auch und sogar zuerst die Menschen auf Erden, wie sie zerrissen und getrennt voneinander sind, wie sie einander verletzen und verwunden, wie sie töten und sich selbst zugrunde richten. Wenn Gott nun in diese konkrete Welt eintritt, diese Welt sich zu eigen macht, sich für diese Welt engagiert, wenn die so geartete, vom Bösen geprägte Welt ihren Platz im Leben Gottes hat, dann beginnt damit ein Drama zwischen Gott und Mensch. Sich mit einer solchen Welt zu solidarisieren, bis hinein in ihre Gottverlassenheit und Gottesfeindschaft hinein, bedeutet für Gott das, was wir im Weihnachtslied singen: Er entäußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig und gering, nimmt an sich eines Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Dinge. Darüber werden wir nachher noch weiter nachdenken. Aber jetzt schon müssen wir feststellen, dass angesichts dieses Dramas von Erniedrigung Gottes, Kreuz und Leiden, auf unserer Ikone hier die göttlichen Personen seltsam unbetroffen sind von dem, was sich da in Wirklichkeit tut. Vermutlich wollte der Künstler damit die Transzendenz Gottes über allem menschlichen Leiden und Bösen zum Ausdruck bringen. Aber der tatsächlichen Erniedrigung und Entäußerung Gottes in die Abgründe unseres Menschseins hinein wird diese Darstellungsart kaum voll gerecht. Und das versucht nun eine neuere Variante, ganz andere Variante, aber Variante des Rubljow'schen Ikonentyps zu zeigen. Und diese Variante möchte ich Ihnen zum Abschluss zeigen. Zunächst einmal, es handelt sich hier um die Terrakotta-Arbeit einer Schweizer Dominikanerin, Schwester Caritas Müller. Sie nennt ihre Arbeit Barmherzige Dreifaltigkeit. Farblich ist diese nicht sehr kontrastreich und darum gibt es dir leider auch nur eine ungefähre Impression von diesem sehr eindrucksvollen Kunstwerk. Wichtig ist zunächst, dass man mal genau sieht, die Struktur der Darstellung hier entspricht genau der Rubljow'schen Ikone, nämlich die drei Personen, oben der Heilige Geist wieder, dann rechts der Vater, links der Sohn bewegen sich wie auf der Ikone, die wir vorhin sahen, kreisend um eine Mitte. Um die gleiche Mitte wie bei Rubeljow, nämlich um uns, um die Welt, um den Menschen. Aber der gewaltige Unterschied ist nun, das ist nun tatsächlich der Mensch, wie er ist und nicht ein symbolischer Opferaltar mit dem Kelch darauf. Es ist der schwer verletzte, todkranke Mensch. Man kann an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter denken, an den unter die Räuber gefallene Mensch, der nicht mehr weiter kann. Und die drei Personen Gottes sitzen nicht in erhabener Majestät auf ihrem Thron, sondern jede von ihnen ist vom Thron der Herrlichkeit herabgestiegen und kommt auf ihre je spezifische Weise der verlorenen Menschheit zu Hilfe. Der Vater rechts hält den Menschen. Der Sohn links wäscht ihm die Füße. Und der Heilige Geist gibt ihm von oben her neue Lebenskraft. Auf dieser Ikone hat sich also der dreifaltige Gott ganz und gar auf das tatsächliche Niveau des Menschen begeben und engagiert sich für ihn. Die Herrlichkeit Gottes zeigt sich in einem niedrigen, erniedrigten Dienst für uns und an uns. Genau das ist es, was auch der Anfang des Johannesevangeliums meint, wenn es dort heißt, und das Wort ist Fleisch geworden. Fleisch steht dort, nicht einfach Mensch. Das Wort Fleisch ist anstößig, nicht erst für uns heute. Fleisch bezeichnet den Menschen in seiner ganzen Hinfälligkeit, in seiner Todesverfallenheit, in seinem Elend. Mehr noch, für Paulus ist Fleisch das, wie er sagt, Fleisch der Sünde. Das heißt, die von der Sünde infizierte und von ihr zu Fall gebrachte Welt. Diese also nimmt Gott an. An sie entäußert er sich. In ihr wird der Mensch in allem uns gleich, außer der Sünde. Aber da, wo das geschieht, beginnt für das Johannesevangelium sofort die große Krise der Welt. Das heißt, der Zwang zur Entscheidung zwischen zwei gegensätzlichen Polen. Da heißt es bei Johannes auf der einen Seite, die Welt hat ihn, da er im Fleisch, in das Fleisch hineinkam, nicht erkannt. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam als das wahre Licht, aber die Finsternis nahm es nicht an. Die Welt hat die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Das ist die eine Seite. Und da steht auf der anderen Seite die Gemeinde, für die das Johannesevangelium geschrieben wurde. Und diese Gemeinde sagt, aber wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes beim Vater voller Gnade und Wahrheit. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, gerade in seiner Niedrigkeit, in seiner Erniedrigung. In diese Krise hinein, wie sie das Johannesevangelium vorlegt, sind auch wir gestellt. Denn Weihnachten, die Menschwerdung, ist, wie wir sahen, kein vergangenes Ereignis, sondern Gegenwart. Und darum ist auch an uns die Frage gerichtet, können wir die Worte des Johannes und seiner Gemeinde nachsprechen? Ja, auch wir sehen in dieser unserer konkreten Welt, in der Welt mit ihrem Schönen und ihrem Schrecklichen, mit ihrem Elend und ihrer Größe, die verborgene Gegenwart der Herrlichkeit Gottes. Er ist ja mitten in der Welt. Es ist seine Welt, in der wir stehen und die wir tagtäglich erfahren, die wir erleiden müssen oder deren Faszination wir wahrnehmen dürfen. Und deswegen, weil er sich diese Welt als seine Welt zu eigen gemacht hat, sind wir eingeladen, ja dazu herausgefordert, in all den widersprüchlichen Erfahrungen, die wir mit unserer Welt machen, den Satz des Evangeliums nachzusprechen, ja Herr, Wir haben deine Herrlichkeit gesehen. Und ich bemühe mich, sie täglich neu zu sehen. In der Niedrigkeit unseres Weltalltags ist Gottes Herrlichkeit verborgen. Es gilt, sie nur im Glauben zu finden. So können wir nochmals auf das blicken, was Ignatius von Loyola mit seinen Weisungen zur Betrachtung und Reflexion über die Menschwerdung, wie wir anfangs gesehen haben, beabsichtigt. Es geht darum, die Menschwerdung als heutig zu verstehen, nicht als ein Ereignis von gestern. Es gilt heute, ein neues Verhältnis zur Welt zu finden, indem man weder der Welt und ihrer Pracht erliegt und unkritisch die Welt vergötzt, noch in einen weltskeptischen, religiösen Vollzug aus Zeit und Geschichte flüchtet und sich in Distanz zu ihr setzt. Weil Gott nicht in Distanz zur Welt und Geschichte geblieben ist, heißt auch die religiöse Haltung des Christentums der Welt gegenüber nicht einfach Weltflucht oder die Suche nach einem festen, unangefochtenen Platz außerhalb des Getriebes der Zeit, vor allem im eigenen Innern. Zu Recht schreibt noch einmal Hans-Urs von Balthasar: Alle Religionen außer dem Christentum wollen dem Menschen eine Zuflucht in der allgemeinen Vergänglichkeit bieten. Dazu wurden sie erfunden. Sie sind Flucht und Entwertung der Zeitlichkeit. Christus vollzieht die umgekehrte Bewegung in die Zeit hinein, und zwar in ihre absolute Vergeblichkeit. Er opfert nicht die Zeit, sondern sich in der Zeit. Darum gilt es mit ihm, den Weg durch die Zeit, durch Welt und Geschichte hindurchzugehen. Im Glauben daran, dass hier und nirgendwo sonst Gottes Herrlichkeit verborgen ist und hier auch entdeckt werden kann. Denn meine Welt ist Gottes Welt.
Ja, ich glaube, es ist